Herzlich willkommen zurück bei den 20 Märchenminuten. Es ist wieder Sonntag, ihr seid dabei, ich bin dabei und gleich geht's auch los mit Ali Baba und den 40 Räubern. Dieses Mal schon der vierte Teil. Aber bevor wir so richtig starten können, muss ich noch einmal ganz kurz Danke sagen an Atina, die mir eine sehr, sehr liebe Nachricht zukommen ließ. Und ich habe mich riesig gefreut, mein Vater ebenfalls. Liebe Atina, herzlichen Dank dafür. Also, jetzt geht es los. Ihr erinnert euch, der Räuberhauptmann hatte seine ganzen Kameraden verloren, die sind alle tot. Jetzt ist er ganz alleine in der Räuberhöhle mit den ganzen Schätzen, ist eingeschlafen und wir machen jetzt weiter. Am nächsten Morgen legte er ein stattliches Gewand an. So kehrte er in der Stadt in einer vornehmen Herberge ein. Er glaubte, die Vorfälle im Hause Ali Babas müssten in der Stadt bekannt geworden sein. Darum fragte er den Herbergswirt nach besonderen Ereignissen. Dieser berichtete alle möglichen Belanglosigkeiten, aber die erwartete Neuigkeit blieb aus. Er sah daraus, dass Ali Baba sehr vorsichtig zu Werke gegangen war. Vermutlich wollte er die Herkunft seines Reichtums nicht preisgeben. Der Räuber beschloss daher, ihn auf geheime Weise aus dem Weg zu räumen. Er verschaffte sich ein Pferd. Mit diesem ritt er mehrmals in den Wald zur Schatzhöhle. Jedes Mal brachte er Ballen mit den feinsten Stoffen, Kleider und Teppiche und kostbare Edelsteine mit. In der Stadt mietete er einen Kaufladen. Dort stapelte er seine Waren auf. Schließlich eröffnete er einen schwunghaften Handel. Diesem Kaufladen gegenüber lag das Geschäft Kasims, das jetzt der junge Sohn Ali Babas betrieb. Der Räuberhauptmann hatte inzwischen den Namen Kogia Hussein angenommen. Als neuer Geschäftsmann stattete er der Sitte gemäß dem Nachbarn seinen Besuch ab und erwies ihm alle möglichen Höflichkeiten. Seine Gefälligkeit und sein würdevolles Auftreten verschafften ihm bald Achtung und Ansehen. Der Sohn Ali Babas suchte seinen Umgang und bald wurden die beiden gute Freunde. Der Jüngling war nicht ungebildet und sehr verständig. Es plauderte sich ganz angenehm mit dem jungen Mann. Manchmal besuchte Ali Baba seinen Sohn. Kogia Hussein erkannte in ihm den Besitzer des Hauses, in dem seine Gefährten ihr Leben hatten lassen müssen. Da erfuhr er von dem Jüngling, dass Ali Baba sein Vater sei. Nun verdoppelte er seine Liebenswürdigkeiten. Er machte ihm kleine Geschenke und lud ihn wiederholt zum Speisen ein. Der junge Mann wollte so viele Gefälligkeiten nicht ohne Gegendienst hinnehmen. Er hatte aber keine Möglichkeit, eine Einladung ergehen zu lassen, denn seine Wohnung war eng und unbequem. Eines Tages sprach er mit seinem Vater darüber. Ali Baba erklärte sich mit Vergnügen bereit, den Gastgeber zu spielen.
»Mein Sohn«, sagte er, »morgen ist Freitag. An diesem Tag halten alle großen Kaufleute ihre Läden geschlossen. Fordere deinen Nachbarn höflich zu einem Spaziergang durch die Stadt auf. Richte es so ein, dass sie auf dem Rückweg an meinem Hause vorüberkommt. Dann nötigst du ihn, bei mir einzutreten. Eine förmliche Einladung möchte ich vermeiden. Aber Morjane wird ein gutes Abendessen bereithalten.«
Am Freitagnachmittag machten Ali Babas Sohn und Kogia Hussein wirklich einen Spaziergang miteinander. Auf dem Rückweg kamen sie wie von ungefähr durch die Straße, in der Ali Baba wohnte. Als sie vor der Haustüre anlangten, blieb der Jüngling stehen. »Seht, dies ist unser Haus«, sagte er. »Tretet ein und macht mir die Ehre, bei meinem Vater zu speisen.« Chogia Hussein aber lehnte ab. Er suchte mancherlei Vorwände, doch der Jüngling bat immer eindringlicher. Der Kaufmann möge die große Zahl seiner Gefälligkeiten noch um diese eine vermehren. Der Räuberhauptmann hatte sich zwar zum Ziel gesetzt, Zutritt zu Ali Babas Haus zu erlangen und diesen umzubringen. Trotzdem widersetzte er sich zum Schein noch eine Zeit lang. Schließlich öffnete ein Sklave die Tür. Da ergriff der Jüngling seinen Freund bei der Hand und führte ihn höflich ins Haus. Ali Baba empfing Chogia Hussein mit freundlicher Miene. Er dankte für die Ehre des Besuches und wünschte ihm Glück und Wohlergehen.
»Ich bin dir sehr zu Dank verpflichtet«, sagte er dann.
»Du bist ein erfahrener Mann, aber du findest es nicht unter deiner Würde, an der Bildung meines Sohnes mitzuwirken.« Hussein erwiderte mit höflichen Worten. Nach kurzem Gespräch wollte er sich entfernen. Ali Baba hielt ihn jedoch zurück und bat ihn um die Ehre, das Abendbrot in seinem Hause einzunehmen.
»Herr«, erwiderte Chogia Hussein, »ich danke dir für die freundliche Einladung. Nimm es bitte nicht übel, wenn ich mich trotzdem entferne. Betrachte dies weder als Geringschätzung noch als Unhöflichkeit. Ein besonderer Grund zwingt mich dazu.« »Darf ich den Grund erfahren?« fragte Ali Baba. Der Kaufmann entgegnete, »den kann ich dir wohl nennen. Ich esse weder Fleisch noch sonstige Gerichte mit Salz. Daher würde ich bei Tisch eine seltsame Rolle spielen. Das will ich vermeiden.«
Wenn im Morgenland ein Mann mit einem anderen Salz isst, wird dieser sein Freund und Bruder. Er darf ihm dann auch nichts Böses zufügen. Das ist wichtig zu wissen.
»Dieser Grund soll mich nicht der Ehre deines Besuches berauben«, gab Ali Baba zur Antwort. »In meinem Brot befindet sich kein Salz. Und auch für die anderen Gerichte, die dir vorgesetzt werden, soll kein Salz Verwendung finden. Bleib daher, ich will in die Küche gehen, um dies anzuordnen.«
Sogleich begab sich Ali Baba zu Morjane und gebot ihr, auf das Fleisch heute kein Salz zu geben. Außerdem sollte sie mehrere ungesalzene Gerichte zubereiten. Morjane war eben im Begriff gewesen, die Speisen anzurichten. Nun wurde sie unwillig.
»Wer ist dieser eigensinnige Mensch?«, fragte sie. »Warum will er durchaus kein Salz essen? Wenn ich nun neue Speisen bereite, werden sie nicht mehr gut sein.«
»Sei nicht böse, Morjane«, bat Ali Baba, »und tu, was ich dir sage.« Morjane gehorchte widerwillig. Dabei war sie neugierig, diesen Mann kennenzulernen. Als Abdallah den Tisch gedeckt hatte, half sie die Speisen hineintragen. Trotz seiner Verkleidung erkannte sie in dem Gast sofort den Räuberhauptmann. Sie bemerkte auch, dass er einen Dolch im Kleid versteckt trug. »Aha«, dachte sie, »jetzt weiß ich, warum dieser Schurke mit meinem Herrn kein Salz essen will. Er will ihn umbringen. Doch ich werd's schon zu verhindern wissen.« In der Küche überlegte Morjane, wie sie ihren Plan am sichersten ausführen könne. Während der Gast mit ihrem Herrn aß, traf sie ihre Vorbereitungen. Sie war gerade damit fertig, als Abdallah nach den Früchten zum Nachtisch fragte. Aber sie trug die Früchte selbst hinein. Sie stellte sie auf ein kleines Tischchen neben Ali Baba. Beim Hinausgehen zog sie Abdallah mit sich und tat so, als wolle sie ihren Herrn mit dem Gast ungestört lassen. Jetzt glaubte der Räuberhauptmann, sei der Zeitpunkt gekommen, Ali Baba umzubringen.
»Ich werde den günstigen Augenblick nutzen«, sagte er zu sich. »Ich will Vater und Sohn betrunken machen. Dann werde ich dem Alten den Dolch ins Herz stoßen. Der Sohn soll am Leben bleiben, wenn er mich nicht hindert. Ich aber werde so wie das erste Mal über die Gartenmauer flüchten. Aber ein wenig muss ich noch zuwarten, bis der Sklave und die Köchin beim Essen sind.«
Morjane jedoch hatte die schurkische Absicht des Räubers erkannt. Sie ließ ihm keine Zeit, den boshaften Plan auszuführen. Stattdessen zog sie ein anmutiges Tanzkleid an, schmückte sich mit einem silbernen Kopfputz und legte einen glitzernden Gürtel um. An diesem Gürtel hing ein mit Edelsteinen besetzter Dolch. Als sie fertig war, wandte sie sich an Abdallah. »Abdallah«, sagte sie, »nimm deine Schellentrommel. Wir wollen zu unserem Herrn hineingehen und ihn und seinen Gast unterhalten.« Abdallah holte die Schellentrommel, schlug sie an und ging vor Morjane her in den Saal. Morjane trat nach ihm ein. Sie verneigte sich tief mit ungezwungener Anmut. Damit bat sie um Erlaubnis, ihre Tanzkunst zu zeigen. »Nun nur herein, Morjane«, rief Ali Baba ihr entgegen. »Unser Gast soll beurteilen, ob du auch diese Kunst verstehst.« Und zu seinem Gast gewendet, fuhr er fort. »Du siehst, ich habe alles im Hause. Ich brauche nicht erst fremde Tänzerinnen zu bestellen. Dieses Vergnügen bereiten mir meine Köchin und der Sklave. Ich hoffe, es wird dir nicht unangenehm sein.« Chogia Hussein war über diesen Zwischenfall sehr erbost und verwünschte im Geheimen die beiden Tänzer. Nun war wieder eine günstige Gelegenheit verpasst. Aber er konnte nicht gut ablehnen. Deshalb versicherte er, er freue sich über dieses unerwartete Vergnügen. Sofort begann Abdallah, seine Schellentrommel zu schlagen. Dazu sang er ein Tanzlied. Morjane tanzte mit unnachahmlicher Anmut, die der geübtesten Tänzerin Ehre gemacht hätte. Nur der falsche Kaufmann hatte kein Auge für die zierlichen Bewegungen des Mädchens. Verdrossen blickte er vor sich hin. Ali Baba und sein Sohn aber kargten nicht mit Beifallsrufen. Ein Tanz löste den anderen ab. Die Tanzschritte wurden immer rascher und schwieriger. Schließlich zog Morjane den Dolch. Mit der blitzenden Klinge in der Hand wirbelte sie in kühnen Sprüngen durch den Saal. Bald stieß sie den funkelnden Dolch nach vorn, bald zur Seite. Manchmal zielte sie auch auf Ali Baba, seinen Sohn oder den Kaufmann. Endlich schien sie sich außer Atem getanzt zu haben. Sie riss dem Sklaven die Schellentrommel aus der Hand. In der rechten hielt sie noch immer den Dolch. Nun aber reichte sie die hohle Seite der Trommel Ali Baba hin, als wolle sie Geld einsammeln. Und Ali Baba warf ein Goldstück in die Trommel. Sein Sohn folgte seinem Beispiel. Auch Chogia Hussein hatte schon seinen Geldbeutel gezogen. Eben griff er hinein, um eine Münze herauszunehmen. Da bohrte ihm Morjane mit dem Mut der Entschlossenheit den Dolch in die Brust. Der Kaufmann sank leblos zurück. Ali Baba und sein Sohn stießen gleichzeitig einen Schrei des Entsetzens aus. »Unglückselige«, rief Ali Baba, »was hast du getan? Willst du mich und meine Familie verderben?« »Nein, Herr«, erwiderte Morjane ruhig, »ich tat dies, um euch zu retten. Seht her, was ich euch zeigen werde.« Mit diesen Worten öffnete sie das Gewand des falschen Kaufmannes. Sie zeigte ihrem Herrn den Dolch, mit dem dieser bewaffnet war. »Merkt ihr, mit welchem Feind ihr es zu tun hattet? Schaut ihn einmal genauer an, dann werdet ihr in ihm den angeblichen Ölhändler erkennen. Also war er in Wahrheit der Hauptmann der 40 Räuber. Er hat euch immer nach dem Leben getrachtet. Nun werdet ihr auch verstehen, warum er kein Salz mit euch essen wollte. Da hatte ich sofort Argwohn geschöpft und mein Verdacht war nicht grundlos. Davon konntet ihr euch jetzt überzeugen.« Tief ergriffen umarmte Ali Baba das Mädchen. Es hatte ihm jetzt zum zweiten Mal das Leben gerettet. »Morjane«, sagte er, »ich habe dir die Freiheit geschenkt. Damit sollte aber meine Dankbarkeit nicht erschöpft sein. Das habe ich dir versprochen. Und jetzt ist es Zeit, dieses Versprechen zu halten. Weißt du, womit ich dich für deine Treue und Tatkraft belohnen will? Ich will dich mit meinem Sohn vermählen. Nun wandte er sich an seinen Sohn. Lieber Sohn, sagte er, du hörst, was ich beschlossen habe. Ich hoffe, du hast genügend Ehrfurcht vor dem Willen deines Vaters. Und du bist Morjane nicht weniger dankschuldig als ich. Hussein hatte deine Freundschaft nur gesucht, um mich töten zu können. Vielleicht hätte er auch dich seiner Rache geopfert. Morjane wird unserer Familie immer eine Zierde sein. Dir aber wird sie eine Stütze bedeuten bis ans Ende deiner Tage. Darum will ich dich mit ihr vermählen. Der Jüngling zeigte nicht das geringste Widerstreben. Diese Heirat mit Morjane entsprach ganz seiner Neigung. Hierauf begruben sie den Leichnam des Räuberhauptmanns im Garten neben seinen Genossen. Dies geschah rasch und in aller Stille. Die ganze Sache wurde erst nach vielen Jahren ruchbar. Aber da war keiner der Beteiligten mehr am Leben. Wenige Tage nachher wurde die Hochzeit Morjanes mit dem Sohn Ali Babas gefeiert. Es gab ein glänzendes Festmahl von Gesang und Tanz und allen üblichen Vergnügungen begleitet. Ali Baba freute sich besonders, weil alle Gäste die Vorzüge Morjanes lobten, obwohl sie die eigentlichen Beweggründe dieser Heirat gar nicht kannten. Ali Baba war das letzte Mal in der Felsenhöhle gewesen, als er die Leiche seines Bruders dort gefunden hatte. Er hütete sich nun lange Zeit, nochmals dorthin zurückzukehren. Schließlich hatten nur 38 Räuber mit Sicherheit den Tod gefunden. Was mit den beiden geschehen war, die noch auf 40 fehlten, wusste er ja nicht. Er musste annehmen, dass sie ihm vielleicht in der Höhle auflauerten. Es blieb aber weit über ein Jahr lang alles ruhig. Nun erfasste Ali Baba die Neugierde. Darum bestieg er eines Morgens sein Pferd und ritt in den Wald. Bei der Felsengrotte angekommen, spähte er vorsichtig um sich, aber er fand weder Spuren von Menschen noch von Pferden. Das Gestrüpp vor der Felsentür war fast undurchdringlich geworden. Daraus schloss er, dass lange Zeit niemand in der Höhle gewesen sei. So band er sein Ross an einen Baum, kroch durch das Gebüsch an die Tür heran und sprach die Worte: »Sesam, öffne dich!« Sogleich öffnete sich die Tür und er ging hinein. Da sah er, dass Waren und Schätze unberührt dalagen. Seit Kogia Hussein war also niemand mehr in der Höhle gewesen. Niemand von den 40 Räubern konnte mehr am Leben sein. Ali Baba war somit der Einzige, der von diesen Schätzen wusste. Er war Herr des unermesslichen Reichtums in der Höhle. Aber er füllte nur einen Sack mit Gold, so dass ihn sein Pferd gerade tragen konnte. Und dann kehrte er heiter und zufrieden in die Stadt zurück. Seit dieser Zeit lebte Ali Baba in Frieden. Hochgeehrt von allen Bewohnern der Stadt genoss er seinen Reichtum in behaglicher Ruhe. Das Geheimnis der Höhle und der Zauberworte teilte er auch seinem Sohn mit. Dieser wieder vertraute es seinen Kindern an. Sie alle verfügten weise und mäßig über ihr Vermögen. Daher wurden sie von den Armen geliebt und von den Reichen geschätzt. Und so verbrachten sie ihr Leben in Glück und Freude. Tja, man gönnt es dem Ali Baba. Erst war er ganz arm, jetzt ist er ganz reich. Ich frage mich, ob es solche Schatzhöhlen vielleicht auch hier in Hamburg irgendwo gibt. Das wär's. Ich weiß nur nicht genau, wie dann das Zauberwort lauten müsste. Girsch, öffne dich. Oder Raps, öffne dich. Oder Hafer, öffne dich. Ja, irgend sowas vielleicht. Lass uns mal überlegen, was das sein könnte. Und nächste Woche gibt es wieder was anderes. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dann. Tschüss.